Heute haben Bund und Länder in Berlin die Staatsverträge unterzeichnet, die aus den drei Rundfunkanstalten RIAS Berlin, Deutschlandfunk und DS Kultur das Deutschlandradio machen. Die neue Körperschaft soll im nächsten Jahr aus Berlin und Köln zwei bundesweite Radioprogramme senden. Der heutigen Unterzeichnung waren jahrelange Verhandlungen vorausgegangen. Fred Grätz erzählt die Geschichte, wie es doch noch zum Deutschlandradio kam.
Hier ist RIAS auf Draht. Wir bringen Ihnen in wenigen Minuten ein 2-Stunden-Programm.
»1948 war das. In Berlin war gerade Blockade. RIAS sendete schon im zweiten Jahr. Ein Sender der Amis. Rundfunk im amerikanischen Sektor. Damals wurde der Rundfunk eben von den Siegermächten kontrolliert. Genauso bei Radio Hamburg oder Radio München. In Westdeutschland änderte sich das, als die Bundesrepublik gegründet wurde. Nur in West-Berlin blieb alles beim Alten. RIAS wurde zum Ausnahmefall der westdeutschen Rundfunklandschaft. Genauso wie die politischen Verhältnisse West-Berlins Ausnahmefall waren. Niemand kümmerte sich um rundfunkrechtliche Fragen. Man hörte das Programm.
43 Jahre ging das so und dann fiel die Mauer. Jetzt kehrten sich die Verhältnisse plötzlich um. Auf politischer Ebene spielten organisatorische Fragen die Hauptrolle, kaum das Programm.
Die Erklärung ist einfach. Schon einen Monat nach dem Umbruch in der DDR vereinbarten die Staatschefs Bundesrepublik und DDR, Helmut Kohl und Hans Modrow, eine Vertragsgemeinschaft beider Staaten. Man dachte fürs Nächste noch an eine Art Konföderation zweier relativ unabhängiger Staatsgebilde. Im Februar 1990 legte Modrow einen 3-Stufen-Plan zur deutschen Einheit vor. Das Ziel von Bundeskanzler Kohl war es schon lange. Er hatte einen solchen Plan für die Vereinigung dem Deutschen Bundestag bereits im November 89 vorgestellt.
Im Frühjahr 1990 hatte sich dann schon klar abgezeichnet, dass es auf eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten zuläuft.
Anfang Februar fuhren Kanzler Kohl und Außenminister Genscher zu Gorbatschow, der ihnen versicherte, die Sowjetunion werde die deutsche Einheit akzeptieren. Und im Monat darauf begannen die 2+4 Gespräche. Also beide deutsche Staaten mit den 4 Siegermächten des Zweiten Weltkrieges.
Damit stand zugleich die volle Souveränität der Bundesrepublik in naher Aussicht und für RIAS von grundlegender Bedeutung die daraus folgende Ablösung des Sonderstatus von West-Berlin, also der alliierten Vorbehaltsrechte.
Grundlage für den Sendebetrieb von RIAS Berlin war eben kein Gesetz. 1946 genügte, wie das beim Militär so geht, ein Befehl des amerikanischen Colonel Westerfield. In den 50er Jahren ging die Verantwortung vom Militär auf die amerikanische Informationsbehörde über, eine zivile Behörde, jetzt mit Namen United States Information Agency, USIA. Ein guter Name übrigens, denn die betreut unter anderem Kultureinrichtungen wie die Amerika-Häuser.
Die organisatorische Gestalt von RIAS wandelte sich dann doch noch, aber ein Gesetz gibt's bis heute nicht.
Ende der 60er Jahre mussten die Amerikaner sparen und überlegten, wie sie die Kosten auch für RIAS Berlin reduzieren könnten. Damals regierte in Bonn die sozialliberale Koalition und die SPD legte großen Wert auf die Fortexistenz des RIAS. Herbert Wehner als innerdeutscher Minister verhandelte mit den Amerikanern.
Ergebnis? Der deutsche Finanzierungsanteil wird maßgeblich erhöht. Im Gegenzug gilt für den RIAS deutsches Arbeitsrecht. So entstand das RIAS-Statut.
RIAS Berlin ist also nach der Messlatte deutschen Rundfunkrechts aus deutschen Kassen finanziert, doch unter amerikanischer Hoheit. So gesehen ein fragiles Zwittergebilde auf der Grundlage der amerikanischen Schutzmachtrolle im geteilten Berlin und nicht zuletzt Ausdruck deutsch-amerikanischer Freundschaft.
Bei dem abzusehenden Fortfall der alliierten Vorbehaltsrechte musste man sich also den Kopf darüber zerbrechen, wie es mit RIAS Berlin weitergeht. Denn so wie bisher ging es dann auf keinen Fall. Die deutsche Einheit ist vollzogen, alliierte Rechte gelten nimmer. Kommt doch die Frage auf, welche Grundlage für RIAS gilt denn gegenwärtig?
Die Bundesregierung hat gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien und eben den USA ein zwischenstaatliches Abkommen unterzeichnet zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin. Darin heißt es unter anderem, alle Rechte und Verpflichtungen der alliierten Behörden sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind.
Unabhängig davon machte sich die hohe Politik schon frühzeitig Gedanken über eine neue Medienordnung. Da gab es ja schließlich noch den Deutschlandfunk.
Der Deutschlandfunk besitzt eine gesetzliche Grundlage und im Unterschied zum RIAS hat er auch einen klaren Sendeauftrag. Er soll nämlich ein umfassendes Bild Deutschlands vermitteln. Das klingt recht allgemein, gemeint ist aber vor allem die Bevölkerung in der DDR. Und es zeigt sich auch an den Sendeanlagen im Zonenrandgebiet, von dem aus das Programm in die DDR abgestrahlt wurde.
Bei einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten würde jedenfalls diese Zweckbestimmung gegenstandslos. Und auch die Organisationsform des Deutschlandfunks ist nach deutschem Rundfunkrecht nicht ganz einwandfrei.
Es war im Jahre 1960. Konrad Adenauer sah im Rundfunk zu viele linke Kritiker an seiner Regierung und er holte zum Gegenschlag aus. Er veranlasste die Gründung der Deutschlandfernsehen GmbH zur Veranstaltung eines zweiten bundesweiten Fernsehprogramms. Das Bundesverfassungsgericht klopfte ihm heftig auf die Finger und bewertete die Aktion als verfassungswidrig. Es war das sogenannte erste Fernsehurteil.
Diese Deutschlandfernseh GmbH sollte aber nicht nur Fernsehen veranstalten.
Die Gründungspapiere enthielten auch Grundsätze der Programmgestaltung für die Anstalt Deutschlandfunk. Das Bundesverfassungsgericht äußerte sich zu dem Hörfunkbein des Adenauer Fernsehens nur ausweichend. Es könne offen bleiben und über diese Frage sei im vorliegenden Verfahren nicht zu entscheiden. Und so gibt es Verfassungsrechtler, die noch heute an der Verfassungsmäßigkeit des Deutschlandfunks zweifeln.
Im Frühjahr 1990 also stand die Frage im Raum, was soll mit Deutschlandfunk und RIAS Berlin im Zuge der deutschen Einigung geschehen?
Es war die CDU, die den Vorschlag machte, RIAS und Deutschlandfunk sollten dem ZDF zugeschlagen werden als, so wurde das genannt, Hörfunkstandbein. Das hielten die ZDF-Verantwortlichen auf dem Mainzer Lerchenberg für eine vortreffliche Idee, denn Hörfunk wollte das ZDF schon immer machen. Aber dafür war es nicht gegründet worden und der ZDF-Staatsvertrag gab das auch nicht her.
Die ARD als Verbund der Landesrundfunkanstalten seit je gekorene Hörfunkveranstalter hielt das auch nicht für den richtigen Weg.
Die ARD verwies auf die langjährige Mitgliedschaft des Deutschlandfunks in ihrem Verband und empfahl, ihn von einem Bundessender in einen unter Länderverantwortung umzuwandeln. Er sollte als gesamtdeutscher Integrationsfunk arbeiten. Ein Begriffspaar, das auch die folgende jahrelange Debatte bestimmte. Mit einem informativen und kulturellen Schwerpunkt des Programms sollte das Verständnis in Ost- und Westdeutschland füreinander und für das kommende Europa gefördert werden.
Die SPD sekundierte.
Jedenfalls sei ein drittes öffentlich-rechtliches System neben ARD und ZDF weder sinnvoll noch finanzierbar. Der Deutschlandfunk sollte mit seinem deutschlandweiten Programm in den ARD-Verbund, ähnlich der RIAS, für den die SPD freilich ein, so wörtlich, Berliner Gesamtkonzept empfahl. Ganz beiläufig tauchte in dem SPD-Papier ein dritter Sender auf, um dessen Fortbestand es den Medienstrategen zu tun war. Da hieß es nämlich, hierbei sollte auch der Deutschlandsender der DDR einbezogen werden.
Was hatte es nun mit diesem Sendeunternehmen auf sich?
Im Februar hatte die Stimme der DDR wieder den alten Namen Deutschlandsender angenommen. Seine Programme zielten über Jahre auf Hörer in West-Berlin und der Bundesrepublik. Daneben operierte DDR 2, ein Programm mit kulturellem Schwerpunkt. Nach der Wende begann man in der DDR schon früh mit dem Ausbau der Regionalprogramme. Es war klar, dass die alte Länderstruktur wiederhergestellt wird und später, dass die Rundfunkhoheit ebenso wie in der Bundesrepublik bei diesen Ländern liegen wird.
Das war freilich das Gegenteil der bisherigen Rundfunkorganisation in der DDR.
Die Massenmedien als Transmissionsriemen der Partei wurden nicht nur zentralistisch kontrolliert, sie saßen auch am Sitz der Regierung in Ost-Berlin. Für die Verbreitung der Regionalprogramme musste aber auf UKW-Frequenzen zurückgegriffen werden, die vordem den zentralistischen Programmen aus Berlin zustanden.
Dafür hatte man das DDR-weite Sendernetz von DDR 2 gewählt.
Damit drohte DDR 2 die vorzeitige Abwicklung, ausgerechnet dem einzigen Kulturvollprogramm der DDR. So wurde das Programm von DDR 2 auf die DDR-weite Senderkette des Deutschlandsenders geschaltet, ab Juni 1990 unter dem Namenszug Deutschlandsender, Kultur für Europa.
Mittlerweile war es Hochsommer 1990.
Da legte das ZDF ein Konzept vor. RIAS und Deutschlandfunk kämen unter die Fittiche der Mainzer Anstalt und würden je ein Kultur- und ein Informationsprogramm aus Köln und Berlin senden. Aber beim ZDF wurde auch taktisch gedacht. Vorsorglich nannte man eine Alternative. Denkbar erschien auch die Lösung, nur den RIAS ins ZDF einzugliedern. Denn man musste damit rechnen, dass die ARD ihrerseits auf Zuständigkeit für den Deutschlandfunk bestehen würde.
Darauf reagierte kurzfristig die ARD. Auch sie sei in der Lage, solche zwei nationalen Hörfunkangebote für Kultur und Information zu organisieren.
Auch die Bundesländer hatten verschiedene Auffassungen. Was immer auch geschehen würde, bei einem deutschlandweiten Radioprogramm war in jedem Fall ein Staatsvertrag vonnöten, der von allen Bundesländern unterzeichnet werden muss. Missliebig war bei diesen Erörterungen die Tatsache, dass der Bund betroffen war und mitzureden hatte. Wie schon erwähnt, operiert der Deutschlandfunk im Gegensatz zu ARD und ZDF auf der Grundlage eines Bundesgesetzes. Und der Bund bezahlt rund 60% der Deutschlandfunkfinanzen. Beim RIAS zahlt der Bund inzwischen 100% des Unterhalts und auch das Funkhaus in der Kufsteiner Straße ist Eigentum des Bundes.
Im Oktober 1990 saßen die Länder dann über einem Kompromisspapier der Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Bayern, Engholm und Streibel, zu Rate.
Damit waren die Interessenlagen von SPD- und CDU-regierten Ländern in einen Kompromiss eingeflossen. Kernaussage? ARD und ZDF veranstalten gemeinschaftlich zwei bundesweite Hörfunksparten-Programme. Davon hat das eine Programm die Aufgabe, vornehmlich Informationsinhalte und das andere die Aufgabe, vornehmlich kulturelle Inhalte bundesweit für ganz Deutschland zu vermitteln. Dabei sollte RIAS dem ZDF zugeordnet werden, der Deutschlandfunk der ARD. Die Finanzierung sollte durch die anstehende Gebührenerhöhung gesichert werden.
Die Regierungschefs beauftragten ihre Emissäre, diesen Kompromiss mit den neuen Bundesländern zu beraten. Denn gerade eben am 3. Oktober 1990 waren beide deutsche Staaten vereinigt worden.
Im November dann wieder ein ganz anderer Vorschlag. Diesmal von der Bundesregierung. RIAS und Deutschlandfunk sollten zum ZDF, was jedoch auf wenig Gegenliebe bei den Ländern stieß. Der Bund hatte ferner vorgeschlagen, in die zwei Spartenprogramme auch jenes des Deutschlandsenders Kultur einzubeziehen.
Die ARD sprach sich erneut für eine Gemeinschaftseinrichtung für RIAS, Deutschlandfunk und DS Kultur aus, die gleichberechtigt ARD und ZDF zugeordnet werden sollten.
Ende Februar dann stellten die Länderchefs übereinstimmend fest, RIAS und Deutschlandfunk werden unter Einbeziehung des Programms von DS Kultur in Länderhoheit übernommen.
Dann eine neue Variante.
Im Juli beschlossen die Länderchefs die Einrichtung von drei werbefreien Hörfunkprogrammen. Deutschlandfunk als Informationsprogramm mit Sitz in Köln, RIAS 1 als Informationsprogramm mit Sitz Berlin und DS Kultur als Kulturprogramm mit Sitz in Berlin.
Und schon einen Monat später regelten die Länderchefs die wichtigste Frage der ganzen Unternehmung, die Finanzierung nämlich.
Da stand ohne dies ein neuer Finanzierungsstaatsvertrag für ARD und ZDF auf dem Plan. Von Beginn des nächsten Jahres 1992 fließen pro Rundfunkteilnehmer und Monat 75 Pfennig an den Nationalen Hörfunk. Zusätzlich ein Betrag von 58 Millionen, exakt jene Summe, die der Bund bis dahin für die 60% des Deutschlandfunkunterhalts beisteuerte.
Nun hatte man die Finanzierung geregelt, aber eine Regelung für den eigentlichen Zuwendungsempfänger existierte noch gar nicht. Man war halt guter Dinge, dass es rasch gehen würde.
Die Regierungschefs verständigten sich außerdem auf Grundzüge der Organisation des Nationalen Hörfunks. Es sollte eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts werden. Das klingt nach Fachchinesisch, bedeutet freilich ganz simpel, dass es sich um eine Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF handelt. Eine Körperschaft hat, im Gegensatz zur Anstalt, Mitglieder. In diesem Fall zwei Stück, gleichberechtigt ARD und ZDF.
Nun folgten vielerlei Querschüsse.
Bedeutsam ist ein Beschluss des Landtags von Baden-Württemberg. Auf Antrag der CDU-Fraktion förderte der Landtag, die Zahl der Programme des Nationalen Hörfunks zu reduzieren. Drei Hörfunkprogramme sollten in jedem Fall verhindert werden.
Nun trat die Bundesregierung an die Rampe
und präsentierte eine bisher überhaupt noch nicht debattierte Variante. Neben ARD und ZDF sollte für den Nationalen Hörfunk eine dritte öffentlich-rechtliche Einrichtung geschaffen werden, in Form einer selbstständigen Anstalt, weder Mitglied der ARD noch Teil des ZDF. Und es sollten auch nur noch zwei statt drei nationale Programme sein.
Dem widersprachen wiederum die Länder.
Anfang letzten Jahres kamen zumindest ARD und ZDF zu einem gemeinsamen Vorschlag. Das ZDF hatte also seine ursprüngliche Zielstellung aufgegeben. Mithin saßen jetzt ARD und ZDF im gleichen Boot mit den Länderchefs und deren Beschlusslage.
Wie es schien.
Denn im März letzten Jahres nahmen die Länderchefs zwar den Konsens von ARD und ZDF mit Genugtuung zur Kenntnis, stellten aber für die ganze Debatte eine völlig neue Geschäftsgrundlage her. Jetzt sollten es nicht mehr, wie noch vor einem halben Jahr beschlossen, drei Radioprogramme sein. Wörtlich hieß es, die Körperschaft veranstaltet zwei Hörfunkprogramme. Die Programme sind werbefrei und haben ihre Schwerpunkte in den Bereichen Information und Kultur. Der Nationale Hörfunk, so hieß es weiter, betreibt programm- und produktionsgerecht gleichgewichtige Funkhäuser, einschließlich der dazugehörenden jeweiligen Programmdirektionen in Berlin und Köln.
Inzwischen war außerhalb dieser chronologischen Ereignisse zum Nationalen Hörfunk allerlei geschehen.
Allem voran war die zentralistische Rundfunkorganisation der DDR zum 31. Dezember 1991 vollständig aufgelöst worden. Das bedeutete Abwicklung des Deutschen Fernsehfunks, von Radio Aktuell, vom Berliner Rundfunk und so fort. Verantwortlich dafür war die, schöner Begriff, Einrichtung nach Artikel 36 des Einigungsvertrages unter Rudolf Mühlfenzel. DT64 sendete dennoch weiter, begleitet vom lautstarken und medienwirksamen Protest seiner Anhänger, dem sich die Politik nicht entziehen zu können glaubte. Und so sendet die Jugendwelle jetzt unter den Fittichen des Mitteldeutschen Rundfunks noch mit der Stationskennung Sputnik. Der Berliner Rundfunk wurde privatisiert, desgleichen übrigens auch die Jugendwelle RIAS 2. Das RIAS Fernsehen ging in voller Mannschaftsstärke an die Deutsche Welle und sendet derzeit ein Vollprogramm für das Ausland. Im angrenzenden Brandenburg entstand die Landesrundfunkanstalt ORB.
Kurz und gut, die Unübersichtlichkeit jener Verhandlungen über den Nationalen Hörfunk gilt gleichermaßen für den ganzen Rest der Medienlandschaft.
Die Debatte dazu wurde im Folgenden um zum Teil bizarre Stellungnahmen bereichert. Sie weisen nicht nur recht eigensüchtige Länderinteressen aus, sondern sogar ins Spiel gebrachte und historisch bekannte Affekte.
Da gab es etwa Herrn Klaus-Dieter Kübacher.
Seines Zeichens Finanzminister in Brandenburg. Immerhin ließ sich der hohe Herr zu folgender Bemerkung herbei. Zitieren wir die Deutsche Presseagentur. »Wir brauchen hier keinen amerikanischen Sender«, sagte Kübacher. Für ihn sei es ein erstaunlicher Vorgang, dass der RIAS nicht im Zuge des Einigungsvertrages ähnlich der ostdeutschen Einrichtung von Hör- und Fernsehfunk abgewickelt wurde. Der RIAS, so Kübacher, könne kein Standbein für den Nationalen Hörfunk sein.
Das rief sogar den Berliner Senat auf den Plan, der erklärte,
Herr Kübacher hat mit diesen abfälligen Äußerungen über den RIAS nachgewiesen, dass er überhaupt keine Ahnung hat von der Bedeutung dieses Hörfunks für die Menschen in der ehemaligen DDR und im westlichen Berlin. Der RIAS war über Jahrzehnte ein Bindeglied zwischen West und Ost in Deutschland. Er hat eine treue und große Hörerschaft, die zu Recht erwartet, dass das Programm auch in Zukunft für sie da ist.
Oder nehmen wir Jörg Schwäblein.
Der meinte in seiner Eigenschaft als CDU-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, Sitz des Nationalen Hörfunks sollte weder Berlin noch Köln, sondern Weimar werden. Weimar? Warum nicht Suhl?
In der Sache selbst wurden jetzt vielerlei Papiere erarbeitet.
Da ging es zunächst einmal um das Programm selbst. Wie müsste es aussehen, um sich einerseits vom restlichen Radioangebot zu unterscheiden? Wie müsste sich die deutschlandweite Verbreitung im Programm niederschlagen? Immerhin nationale Programme gibt es bisher lediglich vom Fernsehen. Und mit welchen Programmangeboten stiftet man Integration? Dem Ziel der gesamten Unternehmung. Naturgemäß sahen das die betroffenen Sender RIAS, Deutschlandfunk und DS Kultur höchst unterschiedlich. Die einen setzten auf die Überlegung, dass Integration nur wirksam wird, wenn das Programm auch Mehrheiten anspricht. Dies die Position des RIAS. Die anderen stellten auf ein Programm für Vervielfacher und Entscheidungsträger ab, so ähnlich wie die neue Zeitschrift Focus auf die Info-Elite, das in etwa die Position des Deutschlandfunks. Und schließlich wollte man sich von der Kultur als Qualität an sich leiten lassen, die keiner Legitimation durch Hörerquoten bedarf, so ähnlich die Sicht von DS Kultur. Ja, natürlich, jeder Sender wollte doch auch seine bisherige Hörerschaft behalten.
Und es gab großen Klärungsbedarf zum Verwaltungsunterbau.
Wie sieht es aus mit der in den einzelnen Häusern angesparten Altersversorgung, wenn diese in einer neuen Körperschaft aufgehen? Verschiedene Eigentumsverhältnisse vom Funkhaus bis zu den Sendeanlagen müssen ja überführt werden. Eine Frage ging den Mitarbeitern besonders an den Nerv. Feststand nämlich, dass nicht alle Mitarbeiter der drei Sender im nationalen Hörfunk werden arbeiten können. Dies wird zwar nicht zu Entlassungen führen wie in vielen anderen Arbeitsbereichen der Republik, die Deutsche Welle, die deutlich expandiert, wird diese Mitarbeiter übernehmen, aber da sollten sich nun etwa die RIAS-Mitarbeiter unter großem Zeitdruck erklären, ob sie bereit sind, zur Deutschen Welle zu gehen. Niemand aber konnte sagen, was das für eine Arbeit sein würde. Infolge des übergroßen Zeitdrucks, vorgegeben durch die politischen Instanzen, herrscht auch Unsicherheit über die dann gezahlten Gehälter.
Seit Anfang dieses Jahres verdichteten sich die Sitzungen unterschiedlichster Gremien. Immer wieder neu formulierte Gesetzesentwürfe wurden erarbeitet, Kostenschätzungen aufgestellt.
Ein Gründungsausschuss zum bundesweiten Hörfunk wurde eingerichtet. Unterausschüsse tagten etwa über Frequenz- und Finanzfragen. Nur ein Beispiel. Bekanntlich stehen derzeit nicht genügend UKW-Sender zur Verfügung, um jedes der zwei Programme deutschlandweit zu verbreiten. So war zu überlegen, ob dann die flächendeckende Versorgung auf jeden Fall über die Mittelwellen erfolgen sollte. Nun ist der Senderbetrieb für Mittelwelle aber um ein Mehrfaches teurer als jener für UKW. Konkret über UKW 6 Millionen jährlich, aber über Mittelwelle das Siebenfache, nämlich 42 Millionen Mark. Solch hohe Sendekosten reduzieren entsprechend die Mittel für die Programmgestaltung selbst. Kurzum, die Fachleute hatten gut zu tun.
Und mittlerweile machte man auch Dampf.
Die Ministerpräsidenten forderten die Bundesregierung auf, bis spätestens Ende April 93 abschließend zur bisherigen Einigung der Länder Stellung zu nehmen. Und der Wink mit dem Zaunpfahl, sonst könne das Projekt bundesweiter Hörfunk insgesamt scheitern. Und das tat sie dann auch positiv Anfang Juni. Heute nun wurden die Verträge unterzeichnet, der Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern zur Überleitung der Rechte und Pflichten von RIAS und Deutschlandfunk auf die neue Körperschaft und der Staatsvertrag zwischen den Bundesländern über die Körperschaft selbst.
Mit der Unterzeichnung ist womöglich die Zitterpartie immer noch nicht ganz zum Abschluss gekommen.
Die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag hat nämlich, ohne Gegenstimmen, wie betont wird, am 17. März einen Beschluss gefasst. Der Kern? Man halte es für wenig sinnvoll, zwei nationale Hörfunkprogramme einzurichten, wie es der Staatsvertragsentwurf der Ministerpräsidenten vorsieht. Weder wird es in absehbarer Zeit dafür terrestrische Frequenzen in allen Bundesländern geben, noch entspricht das den föderalen Prinzipien der Bundesrepublik.
Kurzum, nicht zwei Programme, sondern nur noch eins.
Damit bringt die CDU-Fraktion ihren eigenen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf in allerhöchste Verlegenheit. Der hatte nämlich dem Kompromiss der Länder zugestimmt. Und man muss sich auch die Fraktionsstärke im Sächsischen Landtag ansehen. Die CDU-Fraktion besitzt mit ihren 92 Abgeordneten eine glasklare Mehrheit, nämlich 57%. Bekanntlich wird der Staatsvertrag von den Ministerpräsidenten unterschrieben, aber erst zum Gesetz, wenn alle Landesparlamente reihum ihre Zustimmung geben. Würde also das sächsische Parlament diese Zustimmung verweigern, dann wird es keinen Staatsvertrag geben. Jedenfalls nicht diesen.
Wenn jedenfalls alles doch noch klappt, geht's mit dem Nationalen Hörfunk los im Januar des kommenden Jahres. Deutschlandradio übrigens wird der Name sein. Wir im RIAS senden einstweilen unverdrossen weiter.
Hier ist RIAS auf Draht. Wir brachten eine 2-Stunden-Sendung für Ihre Stromgruppe. Auf Wiederhören bei Ihrer nächsten Stromzuteilung mit einem neuen Programm.
Wie es doch noch zum Deutschlandradio kam. Im Forum hörten Sie eine Sendung von Fred Grätz.